Die Blanko-Verordnung ist ja nichts, was sich Ärzte überlegt haben, um irgendwie verantwortungslos zu werden. Und wenn ich mehr Verantwortung möchte, also in Bezug auf die Behandlungsgestaltung, inhaltlich, aber auch mengentechnisch, Frequenz, Menge, Zeit, Behandlungszeit pro Termin, wenn ich da mehr Verantwortung haben möchte, dann muss ich natürlich auch irgendwie die gesamte Verantwortung übernehmen. Das heißt, auch für die gesamte Behandlung, für die Menge irgendwie ein Stück weit Verantwortung tragen.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben bald April und für die Ergotherapie bedeutet das den Beginn einer neuen Therapie-Ära. Endlich können Therapeutinnen und Therapeuten Verantwortung dafür übernehmen, welches Heilmittel in welcher Häufigkeit und Menge für die Behandlung bestimmter Diagnosegruppen das Richtige ist. Aber mit der größeren Verantwortung geht auch die Verantwortung über die Wirtschaftlichkeit einher. Was das bedeutet und wie man damit umgehen kann, darüber unterhalten sich hier heute UP-Herausgeber Ralf Buchner und der Zuständige für ärztlich verordnete Heilmittelversorgung bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Sebastian Prechel-Radon. Viel Spaß!
Ach, hallo und herzlich willkommen zum UP-Podcast. Ich bin Ralf Buchner und freue mich, dass ich heute zusammen mit einem Kollegen von der KBV über das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung und Wirtschaftlichkeitssteuerung im Gesundheitswesen reden kann. Und das ist Sebastian Prechel-Radon von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die ja nun reichliche Erfahrung mit Wirtschaftlichkeitsprüfung haben. Hallo Sebastian.
Hallo, grüß dich Ralf.
Sebastian, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, damit alle wissen, wer du bist und
was du machst. Ja, das mache ich gerne. Prechel-Radon, Sebastian Prechel-Radon. Ich bin hier bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vor allen Dingen mit dem Thema Heilmittel vertraut, bin hier erster Ansprechpartner, wenn es um Heilmittelversorgung geht, die ärztlich veranlasst wurde und betreue auch noch andere Themen, zum Beispiel die medizinische Reha und medizinische Vorsorge und solche Sachen, Reha-Sport. Genau, und ich habe maßgeblich die Änderungen in der Heilmittelrichtlinie begleitet, aber auch die einheitlichen Anforderungen an die Praxisverwaltungssysteme zur Verordnung von Heilmitteln, also so einige Erfahrungen in diesem Bereich, die ich da mitbringe und natürlich auch im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfung, in Bezug auf den Rahmen, den wir da geben, in die regionalen KVen geben, wie denn Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu gestalten sind oder wie da Verträge zu vereinbaren sind. Vielleicht noch interessant, ich bin Gesundheitswissenschaftler und ursprünglich Ergotherapeut, habe tatsächlich mal als Ergotherapeut in der Versorgung angefangen.
Sehr schön. Also da haben wir jemanden, der weiß, worum es geht, gerade jetzt Thema Ergotherapie, Wirtschaftlichkeitsprüfung, der sozusagen das auch aus interner Sicht machen kann. Aber ich vermute mal, wenn ich Ärzte erlebe, dann haben die Schmerzen mit Heilmittelverordnung immer mal wieder, weil sie sozusagen gefühlt, ob sie es nun haben oder nicht, die haben ein Budget, die müssen aufpassen, dass sie nicht zu viel verordnen. Ich glaube, im ärztlichen Bereich heißt das, das sind die veranlassten Leistungen. Und wenn Ärzte zu stark veranlasste Leistungen ausmachen, dann passiert irgendwas. Was passiert, wenn ein Arzt jetzt hemmungslos Heilmittel verordnet? Ganz abstrakt.
Schwerer Vorwurf, das wird er nicht tun. Ne? Der wird natürlich immer gewissenhaft und nach medizinischer Indikation verordnen. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Weil das so eine komische Geschichte auch ist, die da immer erzählt wird. Aber wenn er das macht, also es gibt bestimmte Maßstäbe, Auffälligkeitskriterien nennt man das im Allgemeinen. Also zum Beispiel ein Budget, was unterschiedlich definiert sein kann, also pro Fall, pro Patient, pro Quartal. Das sind dann so Richtwerte oder Richtgrößen. Das sind dann sozusagen das ganze Volumen für alle Patienten. Unterschiedliche Rechenarten einfach, unterschiedliche Maßstäbe. Und wenn ich das überschreite, dann kann ich das zu einem gewissen Maß überschreiten, bis ich auffällig wäre. Das wäre dann das Auffälligkeitskriterium. Und dann müsste ich mich dazu rechtfertigen. Also wäre ich erstmal zur Stellungnahme aufgefordert, warum ich denn hier übermäßig sozusagen in meiner Auffälligkeitsgröße verordnet habe. Also da besteht dann der Vorwurf der Unwirtschaftlichkeit. So ist diese sozusagen abstrakte Begriff der Wirtschaftlichkeit definiert, in Form von irgendwelchen Größen, Mengen oder Eurobeträge meistens. Aber es gibt auch innovative Größen wie Ziele oder sowas, Zielquoten, Aktiv-Passiv-Quote zum Beispiel für die Physiotherapie. Man merkt schon, wenn ich da nicht mehr aufhöre zu erzählen, dass das ganz unterschiedlich regional auch gehandhabt wird, ganz unterschiedlich vereinbart ist. Aber man kann sagen, in der Hälfte der Bundesländer sind diese monetär, also ausgabenbezogenen Größen, eurobezogenen Größen vereinbart. Und dann habe ich so Auffälligkeitskriterien zwischen 25 und 40%. kann ich überschreiten, bis ich in die Prüfung komme und dann gesagt wird, Mensch, sag mir doch mal, warum du in dem und dem Fall hier so viel vielleicht so über die Größe verordnet hast.
Genau, da kommt, also wenn ich Arzt wäre jetzt und mich vorstelle, da schreibt mich irgendein Bürokrat, sage ich jetzt mal, an und sagt, ey, warum hast du mehr verordnet? Oder die Kasse fragt nach, dann denke ich so, Prüfstelle, was wissen die denn darüber? Ich habe mich doch immer an mein medizinisches Wissen gehalten, ich habe mich an Leitlinien gerichtet und da habe ich das Gefühl, da grätscht jemand in meine Fachkompetenz rein und stellt in Frage, dass ich das machen darf. Und dann waren Ärzte in der Regel sauer. Und ich glaube, der Schmerz der Ärzte ist da relativ groß, weil sie ja nicht nur für veranlasste Leistungen im Heilmittelbereich geprüft werden, sondern die werden ja auch für andere Sachen genauso in Regress oder liegen genauso in Budgets bei anderen Sachen. Also Arzneimittel fällt mir da im Notfall ein. Genau, was haben wir doch?
Das ist es eigentlich, ne? Arzneimittel und dann sind es die ärztlichen Leistungen. Also wo man einfach eine Vergütungs-, eine Honorar-, eine Abrechnungsprüfung ist das. Also guckt man einfach, ist das plausibel? Kann der das in der Arbeitszeit so erbracht haben und so weiter? Einfach so ein Mechanismus, um da einfach Betrug oder Abrechnungsbetrug vorzubeugen.
Ja, also Ärzten geht es da wie die Therapeuten, denen wird auch immer latent Abrechnungsbetrug unterstellt. So von Kassenseite, ne? Die Kassen sagen immer, ihr betrügt, und das wird natürlich auf ärztlicher Seite auch hin und wieder thematisiert. Das genau, heißt, genau. Ärzte empfinden Schmerz bei Wirtschaftlichkeitsprüfung, oder?
Ja, na klar, ich gehe davon aus, die meisten, die wissen gut, wie sie verordnen dürfen. Ne? Also die sind gut informiert, die wissen, was regional gilt. Also werde ich nach Durchschnittswerten geprüft. In meiner Fachgruppe jetzt als Orthopäde gibt es einen Durchschnittswert aus dem Vorjahr. Und dann weiß ich ungefähr, was ich an Volumen habe, nämlich das, was meine Fachkollegen auch verordnen. Und dann kann ich das muss ich mal nachgucken, aber ich kann das bis zu 80% kann ich diesen Durchschnittswert überschreiten, bis ich überhaupt in die Prüfung komme. Dann bin ich relativ entspannt, da habe ich das nicht. Diese Angst, die du da beschreibst, oder diese, ich weiß gar nicht, was das Wort gerade war. Und dann gibt es aber vielleicht auch die, die es nicht genau wissen und die dann eben irgendwie sehr unsicher sind und dann vielleicht eher so dieses Gefühl haben, was du gerade beschrieben hast, und eher so nicht so genau wissen. Mensch, kommt da gleich der Brief der Prüfstelle? Und das ist ein riesengroßer Ärger einfach oder Aufwand auch, ne? Weil ich dann gucke ich mir diese Verordnungsdaten, da kriege ich einen Datensatz von einem Jahr und muss das irgendwie für mich analysieren, oder am besten gebe ich das einem Profi, da muss ich einen Rechtsanwalt bezahlen, der dafür spezialisiert ist, die sich diese Daten anschauen und gucken, wie ich das argumentieren kann. Also habe ich vielleicht einen Versorgungsschwerpunkt, ja, im Bereich, was weiß ich, Diabetes oder so, jetzt warum ich so viel Podologie verordnet habe, oder habe ich einen Versorgungsschwerpunkt im Bereich der Wirbelsäulenerkrankung oder so, irgendwie das zu verargumentieren, alles, was nicht besonderer Verordnungsbedarf und langfristig ist, dann an Ausgaben irgendwie erklären. Und das führt aber auch in den meisten Fällen zum Erfolg, also dass der Vorwurf der Unwirtschaftlichkeit dann nicht mehr erhalten bleibt und dann spätestens in den Instanzen sozusagen dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung, also spätestens in den sogenannten Beschwerdeausschüssen, wird das dann ganz gut verhandelt. Das sieht man auch an den Zahlen, ne? Also ich war jetzt in Thüringen und in Berlin im Beschwerdeausschuss, und da bleibt dann nicht mehr viel übrig an Regress, ne? Was dann immer alle so groß sagen an Regress, weil das dann ganz gut erklärbar wird, wenn man sich mit dem Einzelnen auseinandersetzt.
Das heißt, die Angst ist größer als der tatsächliche Schaden, der dann irgendwann eintritt.
Definitiv. Ja, ich staune, wie lange das hält, ne? Aber das ist nicht lange her, ne, als die Wirtschaftlichkeitsprüfungen einfach in Vielzahl stattfanden und dann auch so eine Art, ich berichte das immer nur aus Erzählung, deswegen das so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber dann wird erzählt, ne, da gab es große Kampagnen, sage ich mal, der Prüfstellen oder auch der Kassen, die dann so eine Vorsicht, ja, du hast hier irgendwie so und so verordnet und so. Das war nicht richtig einordnbar, das war kein Prüfbescheid, das war nur so eine Vorabbescheinigung, um das Verordnungsverhalten ein bisschen zu verändern wahrscheinlich. Und diese Geschichten werden auch erzählt, ne, dass da Tausende von diesen Briefen rausgegangen sind. Und dann gab es ja auch Bewegungen. Da gab es ja 2017 eine Reform der Wirtschaftlichkeitsprüfung und 2019 auch nochmal. Man hat gesagt, das soll regionalisiert werden. Außerdem wurde die Richtgrößenprüfung abgelöst. Es sollten alternative, versorgungsnähere, relevantere Größen, gerechtere Größen erfunden werden. Das dauert alles an, ja, dass diese neuen Mechanismen etabliert und erfunden werden. Es gibt Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, die prüfen nur Physiotherapie nach Quote, haben verschiedene Zielfelder, sagen die dazu. Mhm. Und ein Zielfeld ist zum Beispiel eine Aktiv-Passiv-Quote, haben sie sich da überlegt. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt in der Ergo keine statistische Größe, an der ich mich orientieren muss.
Das gibt es auch in Schleswig-Holstein, das gibt es in Bayern, in Baden-Württemberg gibt es das.
Was ist auch eine Kombination.
Genau, eine Kombination, genau. Wenn du auffällig wirst, dann gucken wir auch über diese Zielkorridore, erfüllen sie mal die Zielkorridore. Es ist aber so, dass diese Zielkorridore natürlich nicht nach inhaltlichen Gesichtspunkten gemacht werden, sondern die werden mit einem Monetär gemacht. Das heißt, man sagt einfach, okay, so und so viel Geld haben wir zur Verfügung, das verteilen wir über alle Fälle. Und da geht man nicht hin und sagt, okay, was passiert inhaltlich? Da wird ja nicht inhaltlich bewertet, ob der Arzt sich da richtig oder falsch verordnet hat. Sondern wenn er über deine Schwellen rübergeht, dann ist es völlig egal, ob es inhaltlich falsch oder richtig ist, sondern dann wird erstmal unterstellt, er wäre wirtschaftlich. Man geht also hin und sagt, Wirtschaftlichkeit ist auch, sich an bestimmte Budgets zu halten. Das steht ja auch so in Paragraph 12 SGB 5. Wirtschaftlichkeit ist auch, mit dem Budget klarzukommen und Versorgung
zu machen. Das ist allein das, genau, man definiert Wirtschaftlichkeit regional unterschiedlich, zum Beispiel in Form von Budgets. Genau, und du hast recht, das wird meistens kombiniert. Also gibt's, dann guckt man, hältst du die Ziele ein? Das ist der erste Schritt. Wenn ich das mache, dann habe ich sozusagen, komme ich nicht in die Prüfung. Wenn ich das nicht mache, guckt man sich das nochmal genauer an. Aber das ist schlecht zu globalisieren. Also das ist eben regional total tricky und ganz unterschiedlich. Ja. Genau, da muss man, wenn man da in der Region Interesse hat, sich da mal einen Spezialisten suchen, der einem das gut erklären kann, ne? Dass man da fit ist. Auch jetzt, wenn man da aus Arztpraxen hört, jetzt als Ergotherapeutin zum Beispiel, dass da irgendwie ein Budget jetzt, das Budget ausgereizt ist. Ja. Ja, so ein Standardspruch, den man so hört vielleicht. Ob das denn wirklich ein Budget gibt zum Beispiel und wie das denn so genau aussieht mit der Prüfung.
Das erklären wir auch immer mal wieder. Ich glaube, wir haben irgendein Seminar, wo wir sozusagen für jedes Bundesland erklären, wie es da aufgebaut ist. Das machen wir relativ ausführlich und zeigen auch, wie man dagegen anargumentieren kann. Aber ändert nichts daran. Es gibt überhaupt die ärztliche Geschichte dran. Wenn ich also da einen Regress genommen werde, dann kann ich mich als Arzt wehren. Also erst werde ich gefragt, warum hast du zu viel verordnet? Dann kann ich dazu Stellung nehmen, kann begründen, warum, wieso, weshalb. Ich lese auch nicht mal, ob die Daten stimmen. Manchmal stimmen die Daten auch nicht mehr, werden falsche Daten zugeordnet. Oder
ja, zum Beispiel, ne, gucke ich, genau, sind da noch Langfristverordnungen drin und so? Genau.
Das fällt auch ein. Dann ist der nächste Schritt, dass wenn ich nicht einverstanden bin, dann kann ich für den Beschwerdeausschuss gehen, kann also einen Widerspruch einlegen und sagen, ist nicht. Und wenn ich dadurch falle, kann ich sogar nach vor Sozialgericht gehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, das sind so die Instanzen, ja. Genau. Ja.
So läuft das bei den Ärzten. Und du hattest ja eben schon gesagt, der Arzt sagt, wow, mein Budget ist ausgeschöpft. Manchmal ist auch, hat er ein Honorarbudget an Drohung bekommen, hat Stress mit seinem Honorar oder mit Arzneimitteln und ich lege das einfach unreflektiert auf die Heilmittel. Was passiert auch, ne? Der Begriff Budget ist einfach verbrannt und dann sind die einfach nur sauer darüber und sagen, ich verordne jetzt gar nichts mehr. Also, ne, die sind einfach emotional unterwegs und dann reagieren sie auf Druck. Du hast ja auch schon erlebt.
Gibt es sicherlich, genau. Ja. Also meistens ist das eine Honorarkürzung, ne? Also
ja, genau.
Zum Beispiel der Praxisbedarf, also alles, was so an Verbandmitteln oder Hilfsmitteln in der Praxis verwendet wird, das wird immer mal wieder dann zum Beispiel gekürzt oder so.
Ja, genau. Das ist total nervig und ich kann auch die ärztlichen Kollegen gut verstehen, die sich darüber ärgern. Würde ich mich auch ärgern, wenn ich mal zu eingreifen würde. Da ist man ziemlich fremdbestimmt oder hat jedenfalls das Gefühl, dass man fremdbestimmt. Jetzt haben wir bei den Ergotherapeuten, ich vermute, du hast in den Stellungnahmenverfahren zu der Lanko-Verordnungsgeschichte bei den Ergotherapeuten mitgewirkt.
Ja, genau. Wir als Kassenärzte-Bundesvereinigung genau, haben dich eine Stellungnahme dazu abgegeben. Genau, grundlegend einfach, kann man sagen, ne, da haben wir sehr begrüßt, diese da vereinbarten Mechanismen. Wir hatten da gar nicht viel auszusetzen. Wir haben nur an einer Stelle zu dem Bericht im Rahmen der Blanko-Verordnung sozusagen an den verordnenden Arzt Ergänzungsvorschläge gemacht und natürlich diese eingeschränkten Indikationsbereiche kritisiert. Wir haben einfach uns da mehr erhofft, ne, dass man die Blanko-Versorgung größer denkt.
Und es ist ja so, dass die, wenn ich mit Ergotherapeuten rede und sage, oh, jetzt schieben die Ärzte ihre Wirtschaftlichkeitsprobleme auf uns Ergotherapeutinnen und Therapeuten. Ist das so? Sagt ihr, hey, wie schön, jetzt schieben wir die Verantwortung ab und sind sie los. Oder was sagen, ihr habt ja sicherlich interne Abteilungen, die sowas auch juristisch beurteilen und sagen, sind wir damit das Problem jetzt los? Oder wie schätzt ihr das ein?
Na, erstmal schiebt ja keiner dem anderen irgendwie was. Das klingt immer so destruktiv. Erstmal muss man sagen, die Blanko-Verordnung, die kommt ja aus einem neuen Verständnis in den Berufsgruppen, unter den Berufsgruppen der Gesundheitsversorgung und hat, glaube ich, 2012 in einer, ich weiß gerade gar nicht genau den Namen, auf jeden Fall gab es da einfach so eine Bewegung, dass man da Verantwortung anders verteilen muss. Ja? Ja. Und dann gab es diese ersten Modelle und so weiter. Also das ist ja nichts, was sich Ärzte überlegt haben, um irgendwie verantwortungslos zu werden. Das mal als erstes. Und zweites ist das natürlich, wenn ich mehr Verantwortung möchte, also in Bezug auf die Behandlungsgestaltung, inhaltlich, aber auch mengentechnisch, Frequenz, Menge, Zeit, Behandlungszeit pro Termin. Wenn ich da mehr Verantwortung haben möchte, dann muss ich natürlich auch irgendwie die gesamte Verantwortung übernehmen. Das heißt, auch für die gesamte Behandlung, für die Menge irgendwie ein Stück weit Verantwortung tragen. Genau. Und dann wurde sich ja da jetzt, wie ich finde, ein sehr interessantes Modell ausgedacht. Passt vielleicht nicht ganz gut in die Zeit aufgrund der Ampelkritik, aber die nennen das Ampel und sagen, ab einer bestimmten Menge von Zeitintervallen bekommst du einfach ein bisschen weniger Geld. Also ganz völlig anders, ne, als das, was wir gerade analysiert haben im Bereich der ärztlichen veranlassten oder verordneten Heilmittel. Da trage ich die komplette Verantwortung für das, was mir nachher vielleicht als zu viel ausgewiesen wird. Das muss ich dann alles, man sagt immer so schön, selber bezahlen. Meistens, also vom Mechanismus wird das vom Honorar abgezogen. Ja. Das Geld, was schon woanders liegt, das wird einfach da behalten und wird nicht an mich ausgeschüttet. Viele sagen, ich muss das aus eigener Tasche nachher bezahlen. Ne. Das klingt natürlich viel dramatischer, je nachdem,
Aber
wie man es
stimmt auch.
erzählt. Aber die Ergotherapeutin und Therapeuten, die müssen das eher nicht aus der eigenen Tasche zahlen. Die kriegen einfach nur ein bisschen weniger Geld, ne? 8% weniger
Moin,
für die.
moin. Naja,
Und
gut,
das
das ist
ist
auch aus ihrer
natürlich.
eigenen Tasche. Also ich meine, ob ich das von Uranium dieses einbehalten oder ob ich 9% weniger kriege,
Nee,
ist
völlig,
egal.
völlig klar. Ich will nur sagen, es wird nicht die komplette Zeiteinheit in Frage gestellt. Also alles, was ich über einen bestimmten Richtwert oder über eine bestimmte Größe erbracht habe, wird gekappt und einfach nicht vergütet oder so. Oder ich muss das zurückzahlen, sondern, also ich zahle es ja dann zurück, weil ich es nicht kriege, was ich erbracht habe. So, das ist ja, das stimmt ja die Rechnung dann. Aber das ist ein bisschen anders von der Bedeutung, finde ich. Ne? Von der Verantwortung ist das schon sehr, sehr harmonischer oder wie sagt man irgendwie, sehr viel freundlicher irgendwie. Nicht ganz so hart, ne? Nicht ganz so.
Naja, wenn man zusieht, hast du völlig recht. Aber jetzt könnte man ja auch hingehen und sagen, naja, wenn ich jetzt aber als Therapeut das als notwendig empfinde, wenn ich Arzt bin, kann ich den Instanzen, also kann ich als erstes mal sagen, wenn ich bei dem einen Patienten mehr verordne, bei dem anderen Patienten weniger verordne, kann ich das verrechnen. Stimmt das? Mein Praxisvolumen wird insgesamt angeguckt, unabhängig davon, ob ich mein ganzes Praxisvolumen für einen Patienten nutze oder es auf 10 verteile.
Ja,
Das heißt,
genau,
ich
da
kann
kann
das
ich so ein
steuern.
bisschen verteilen. Ja.
Ja, genau. Das kann ich hier nicht, weil ich ja hier immer fallbezogene Wirtschaftlichkeitsgrenzen habe. Und das finde ich ist ein Problem. Und wenn ich jetzt als Arzt sage oder angeschrieben werde, hey, wir wollen dann nur abkürzen, dann kann ich dagegen Widerspruch einlegen. Ich kann begründen, warum, wieso, weshalb, bis hin zum Sozialgericht, wo ich auch einzelne Fälle durchkaspern kann, habe ich auch schon erlebt und begleitet. Und wo dann der Richter sagt, ey, komm, das war medizinisch notwendig, da gibt es keine Diskussion, das ist nicht unwirtschaftlich, auch wenn es viel war. Diesen Rechtsweg, der ist bei Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ausgeschlossen.
Genau. Und dann muss man schauen, ne, wie gerecht das ist. Also, ob das wirklich ein Nachteil ist, dass ich nicht sozusagen unter meinen Patientinnen verteilen kann. Also, wie oft ich dann in diese rote Phase komme und in diesen Abschlag komme. Das wird
Aktuell
sich
würde ich
zeigen.
sagen, nicht. Das
Wenn ich
ist
mir
ja
die
sehr großzügig.
Zeitintervalle anschaue, dann denke ich so, wow, krass. Also, da wurde gut verhandelt, ne, von Seiten
Ja.
der Ergotherapeutin. Da sind es wirklich ein großer Spielraum, sehr großer Spielraum, ne?
Zum weiteren Punkt. Wie erlebst du das? Habt ihr auch im ärztlichen Bereich immer wieder Spielräume? Was erlebst du, wenn es Spielräume gibt und wie gehen die Kassen mit solchen? Wenn die Kassen merken, dass ihr Budgets sozusagen nicht ausnutzt, was passiert dann? Also kriegst du das mit deiner KBV oder? Also ich erlebe das in Schleswig-Holstein so, dass wir seit Jahren hier rückläufige Verordnungszahlen haben, was sozusagen im Widerspruch zur demografischen Entwicklung und zur Dürftigkeit der Versorgung hier angeht. Und das auch wenn die Ziele erreicht und im nächsten Jahr trotzdem wieder gesagt wird, okay, da müssen wir noch weniger, noch weniger, noch weniger machen. Ist das eine Gefahr, die man auch hier bei diesen Mengen in der Ergotherapie antizipieren könnte?
Das ist eine Gefahr. Na klar, das ist ja, also da sitzen ja zwei Interessengruppen am Tisch. Ne? Das sind die einen, die die Leistung erbringen und gerne die Bedürfnisse der Patienten da verfolgen und gerne gut versorgen. Und die anderen, die aufs Geld gucken und sagen, da müssen wir mal schauen, dass alle was kriegen, so für alle was übrig ist. Und wenn man jetzt sieht in 2 Jahren, die Werte sollen ja veröffentlicht werden. Es wird scheinbar ist angekündigt, ein extra HIS-Bericht, also ein Heilmittelinformationssystemsbericht vom GKV-Spitzenverband, nur zur Blankoversorgung zu veröffentlichen. Und wenn man da sieht, dass im Durchschnitt eben diese Zeitintervalle gar nicht gebraucht werden, dann liegt ja sehr nahe, wenn ich von Seiten des Bundesverbandes, des KV-Spitzenverbandes, Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen dann darauf komme und sage, hey, das brauchen wir ja gar nicht, ne? Also wir sehen dieses Steuerungsinstrument an der Stelle ein bisschen, also gar nicht wirksam, weil ihr kommt gar nicht in die rote Phase. Wir fassen da das mal an, ne? Und definieren das anders. Auf der einen Seite vertraue ich sehr dieser vertraglichen Grundlage, beziehungsweise wie man da hingekommen ist, ne? Also da hat man lange drum gerungen, um diese Zeitintervalle, in welcher Höhe man die definiert. Ich habe mir sagen lassen, man hat, das geht ja auch gar nicht anders, ne? Man hat versucht, wirklich anhand von bestimmten Fallkonstellationen so Hochrechnungen zu machen, was ich so brauche. Mensch, bei den Handpatienten, bei den Rheumapatienten, was brauche ich denn da in SB1? Und dann bin ich auf einen guten Wert gekommen wahrscheinlich. Mal gucken, was dann da passiert. Im Rückblick, es ist ja ein Bericht vereinbart, dass man dazu Bericht erstattet, wie sich die Versorgung dadurch verändert hat. Es wird diesen Bericht zahlentechnisch geben dann im Heilmittelinformationssystem. Dann wird das ja auch für alle sichtbar sein und dann wird man sehen, wie der Vertrag dann auch vielleicht nochmal angepasst wird.
Aber eigentlich wäre dann die richtige Strategie, möglichst nah an die rote Grenze ran zu behandeln. Damit, also
das weiß ich nicht. Ne? Ja. Das ist betriebswirtschaftlich irgendwie vielleicht ausschließlich dann erstrebenswert. Aber würde ich eher nicht empfehlen, ne? Weil es geht um in der Blankoversorgung. Also wir haben ja diesen Fall, den du beschreibst. Wir haben eine demografische Entwicklung, wir haben mehr chronische Krankheiten, wir haben irgendwie durch die Krebsvorsorgeuntersuchung, wir haben überall, an allen Ecken haben wir irgendwie mehr Bedarfe, scheinbar in Zahlen zumindest. Und wir müssen das irgendwie anders verteilen oder alles versorgen. Und das sehe ich als großen Mehrwert der Blankoversorgung. Dadurch kann ich direkt am Patienten das im Zweifel anders verteilen. Ich kann sagen so, hey, komm, das ist jetzt okay. Und ich muss das im Dialog mit dem Patienten machen, weil der Arzt hat das nicht mehr definiert. Also das eine ist, der Patient kann nicht mehr darauf pochen. Hier stehen aber 6 Einheiten und meine Hand ist immer noch nicht okay. Ich brauche noch mehr. Und dann sagt der Therapeut, du, wenn du deine Übung nicht machst und wenn du irgendwie nicht, was weiß ich, meine Ratschläge befolgst, ne, wenn du da nicht dich schonst oder keine Ahnung, bestimmte Bewegungen vermeidest oder anders machst oder irgendwie anders adaptierst oder so, dann kommen wir hier nicht zusammen, dann musst du nochmal überlegen. Ne? Mhm. Und das halte ich auch für diesen Beziehung spannend anders, als das alles auf dem Zettel steht und dann abgearbeitet wird, da sehe ich einen Spielraum und wir werden keine Ausgabenverringerung sehen, ne, oder so, oder eine Mengenentwicklung, die negativ wird. Das werden wir nicht sehen, weil wir haben gleichzeitig ja diese wachsenden Bedarfe. Wir werden einfach nur eine andere Verteilung sehen, ne? Also wir werden hoffentlich sehen, dass die Menschen, die also nicht falsch verstehen, dass man die sich nicht engagieren, für sich selber dann fallen lässt, um Gottes Willen, da muss man auch einen guten Weg finden, ne? Aber dass man es einfach anders verteilt für die viel brauchen, die auch dann das bekommen, was sie brauchen.
Patienten in die Verantwortung nehmen, meinst du, ne? Nicht fallen lassen, sondern die.
Ja, weil das so klingt, wenn jetzt einer gar nicht die Kompetenz hat, um sich, also sich um sich selbst zu kümmern oder so, das ist ja dann so ein Dilemma vielleicht auch.
Ja, klar. Lass uns doch mal kurz zurückgucken, was passiert jetzt in den KV'en? Wir haben ja regionale Wirtschaftlichkeitsvereinbarungen in den jeweiligen KV'en. Wäre es möglich, juristisch, dass jetzt eine KV beschließt, wir machen eine Zielvereinbarung und du darfst nicht mehr als 20% deiner Ergotherapieverordnung als Blankoverordnung ausstellen? Könnte man sowas machen?
Das müsste man einen Juristen fragen. Aber also der bin ich ja nicht. Das ist, wäre eher was, worauf die Krankenkassen kommen könnten, ja, wenn die sehen, hey, das ist ganz schön, das verändert sich hier, das Verordnungsverhalten. Wir haben einfach eine massive Mengenausweitung. Wir haben, das sieht sicher erst sehr zeitverzögert dann, Verordnung, dann 16 Wochen Behandlung, dann Abrechnung. Also dann habe ich irgendwie nach 3 Monaten irgendwie so eine erste Information, was da sich entwickelt. Und dann könnte ich auf diesen Gedanken kommen und sagen, hey, was haben wir denn da vertraglich für Möglichkeiten? Ich glaube das eher nicht. Also ich halte das für relativ unwahrscheinlich, weil ich das auch politisch für irgendwie schwierig halte, da Quoten oder irgendwelche Größen zu erfinden. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Also wir vertrauen voll und ganz auf diesen Ampelmechanismus, dass das eben diese unverhältnismäßige Mengenentwicklung beeinflusst. Was das nicht beeinflusst, ist natürlich vorne dann das Ausstellen der Verordnung. Und da muss man davon ausgehen, dass es leichter fällt, eine Verordnung auszustellen, für die man nicht die wirtschaftliche Verantwortung trägt. Im Rahmen der statistischen Prüfung, muss man immer sagen, also im Rahmen der automatisierten Prüfung. Ich übernehme aber in jedem Fall die Verantwortung für diese eine Verordnung, immer. Also ich löse diese Behandlung aus, immer noch. Und deswegen wird sich das irgendwie einspielen, ja? Also das eine ist, mir fällt es ein bisschen leichter, weil der andere übernimmt die Verantwortung. Okay, super. Aber dann kommt der nächste Gedanke und denke ich so, aber ich habe sie ausgestellt, die Verordnung. Also ist sie denn jetzt wirklich notwendig? Das frage ich mich natürlich weiterhin. Und ich bin echt gespannt. Aber ich würde das jetzt erstmal nicht schwarz an den Himmel malen und sagen, da kommen gleich dann irgendwie irgendwelche Ideen, das nochmal anders zu regulieren, vorne mit der Verordnung zu regulieren. Ich hoffe das nicht. Was wir auch dann haben, ist, das läuft ja nicht mehr in die statistischen Größen, also wie Wirtschaftlichkeit definiert wird, haben wir am Anfang kurz versucht zu erläutern. Diese Größen werden korrigiert, ne? Wir haben diese Größen regional vereinbart und wir haben dann ja in der Ergotherapie 20% der Ergoversorgung ungefähr, sagt man so, als Blanko. Und diese Kosten oder dieses Volumen wird dann von denen, wenn da Volumen vereinbart sind, abgezogen. Weil das läuft ja da nicht mehr rein. Und deswegen verändern sich da diese Größen.
Okay, du hattest ganz zu Anfang gesagt, du hättest ja eigentlich gewünscht, dass es mehr Diagnosengruppen gibt oder dass es einen breiten Indikationsrahmen gibt für Blanko-Verordnung. Also du sagst, das ist eigentlich zu wenig. Oder du sagst so, okay, zum Start ist es okay, wir müssen daran arbeiten, dass es mehr werden.
Zum einen bedauere ich diese eingeschränkten Indikationsbereich, halte die aber, ne, wenn ich überlege, 20%, hey, SB1, PS3, PS4, das sind gute, relevante Versorgungsbereiche. Da ist gut, den Spielraum auszuprobieren. Das ist so irgendwie für mich nachvollziehbar und auch verständlich, wenn ich sage, ich habe zum ersten Mal diesen Vertrag und wir haben zum ersten Mal diesen Mechanismus mit der Ampel und wir können jetzt nicht alle Ergotherapie-Diagnosegruppen in diese Versorgung geben und dann uns überraschen lassen, was passiert. Ne? Total nachvollziehbar. Auf der anderen Seite denke ich, hey, wir haben so lange an dieser Blanko-Verordnung rumgedoktert. Es wurde erprobt. Ja? Es wurde jetzt nicht in der Ergo erprobt, aber in der Physiotherapie erprobt und dann vom Gesetzgeber als Regelversorgung ausgerufen. Und dann kommt nach so langer Zeit, 2024, irgendwie 5 Jahre nach der gesetzlichen Regelung, kommt dann dieser Vertrag und dann nur mit 20%. Das steht sich so gegenüber, ne? Ja. Aber es überwiegt dieses Verständnis auch. Und wir haben das auch gewürdigt, dass man ja schon im Vertrag vorne in die Anlage 1 geschrieben hat, man hat schon die pädiatrischen Indikationen im Blick. Das soll der nächste Schritt sein. Das finde ich total gut auch. Auch für die Öffentlichkeit, ne? Für alle, die hier auch zuhören, die wissen, hey, das ist in Bewegung. Wir probieren das aus. Und wir haben schon eine Idee, wie es weitergeht. Und da kommt der nächste große, relevante und zwar riesengroße Versorgungsbereich der pädiatrischen Versorgung dazu. Also alles okay.
Also aus Sicht der KBV, wir sind auf dem richtigen Weg.
Genau, aber gleichzeitig auch die Kritik. Warum denn das? Ne? Weil im Gesetz steht, therapeutisch geeignet, ja, medizinisch-therapeutisch geeignete Indikation. So, jetzt kann mir niemand erzählen, warum die anderen nicht geeignet seien. Also das kommt ja sozusagen im Umkehrschluss dabei raus. Aber ich habe ja schon erklärt, woher das Verständnis kommt. Ja. Aber vorne bei uns stand natürlich das Unverständnis.
Sebastian, vielen Dank. Das hat bestimmt geholfen, das mal einzuordnen. Also können wir festhalten, mit dem aktuellen Ampelsystem braucht keine Angst vor Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder vor Wirtschaftlichkeitsstress zu haben. Die Ärzte haben da viel größere Brocken zu tragen. Insofern geht es auch nicht darum, was rüberzuschieben, sondern den Freiraum zu nutzen, den Ergotherapeuten
haben. Genau, und vor allen Dingen, das ist das große Ziel. Ne? Lasst uns das ausprobieren, und zwar im guten Sinne. Und dann werden wir sehen, wie wir das gut weiterentwickeln.
Ja, Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, vielen Dank. Ich freue mich. Und schöne Grüße nach Berlin.
Danke, beste Grüße zurück.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.